Auslegungssache. Der CT-Datenschutz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen in der Auslegungssache, heute mit Episode 67, der Sommer-Edition, sagen wir mal. Sie sind ja alle in der Sommerpause, meine Lieblingspodcasts, aber wir senden unverdrossen weiter, obwohl ich vielleicht heute ein bisschen nasal klinge, weil Corona ausgeklungen ist, aber dann dafür hat mich dann eine kleine Sommergrippe erwischt und die kuriere ich gerade noch ein bisschen aus. Ich glaube, unserem Gast heute geht es ein bisschen ähnlich, den wir gleich vorstellen. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, der Computerzeitschrift aus Hannover. Wir zeichnen auf am 27.07.2022 und an meiner Seite ist wie immer auch nicht in der Sommerpause, sondern stets präsent Jörg Heidrich. Hallo Jörg.
Hallo Holger, herzlich willkommen an alle. Wir freuen uns auch im Sommer unverdrossen weiterzumachen und es gibt so viel zu erzählen und so viel zu besprechen. Ich habe bei der Themensammlung für das Bußgeld der Woche irgendwie zigmal die Sachen wieder umgeschmissen und hin und her geschoben, habe aber jetzt hoffentlich eins gefunden. Und wir freuen uns, einen besonders interessanten Gast vorstellen zu dürfen. Herzlich willkommen, Thomas Fuchs. Hallo, Herr Fuchs, schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Hallo, Herr Fuchs. Hier zu sein.
Hallo, Herr Bleich. Moin.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind der neue Hamburger Beauftragte für den Datenschutz und die Informationssicherheit. Also nun so neu er jetzt eigentlich auch nicht, noch nicht, aber
9 Monate.
9 Monate, genau. Und darf ich kurz vorstellen, Sie sind von Haus aus Jurist, haben dann nach dem zweiten Staatsexamen, sind Sie in den Staatsdienst eingetreten in Hamburg, waren da unter anderem persönlicher Referent des Wirtschaftssenators, haben eine Abteilung in der Behörde für Wissenschaft und Forschung geleitet, waren unter anderem im Vorstand der Stiftung Elbphilharmonie, und zwar bevor sie geöffnet wurde. Das war, glaube ich, wahrscheinlich auch eine durchaus herausfordernde Zeit.
Das stimmt. Ich war damals in der Kulturbehörde für das Projekt Elbphilharmonie verantwortlich, was sozusagen die Bespielungskonzeption betraf. Und gleichzeitig hatten wir eine Stiftung gegründet, um Spenden zu sammeln der Hamburger Bürgerinnen und Bürger. Und es ist nach wie vor die größte organisierte Spendensumme nach der Dresdner Frauenkirche, die zustande gekommen ist. Aber es hat leider trotzdem nicht gereicht, um die dann später entstehenden Baukostensteigerungen
abzudecken. Aber kann man denn sagen, dass Sie ohne die Spendenaktion vielleicht nicht fertig geworden wäre?
Ja, die Spendenaktion war damals politisch wichtig. Also das Grundkonzept sah vor, dass es einen großen Anteil privater Spenden gab. Und diese Bedingung haben wir sozusagen durch das Spendensammeln erfüllt. Und dann kamen leider die Bauverzögerungsprobleme. Da war ich aber schon weg.
Okay, also Sie waren es nicht. Dann bekannt sind Sie dadurch geworden, dass Sie Direktor der Medienanstalt in Hamburg waren und sind dann am 18. August 2021 zum Hamburger Datenschutzbeauftragter gewählt worden als Nachfolger von Herrn Kaspar und fuchsen sich gerade so ein bisschen in die Rolle rein. Ne? Wie wird man denn so Datenschutzbeauftragter und was macht man da eigentlich so den ganzen Tag?
Also wie man das wird, ist ja wirklich eine nicht uninteressante Frage, weil es in Hamburg, ich glaube, das erste Mal so war, dass der Datenschutzbeauftragte nicht nur von der Bürgerschaft gewählt wird, sondern auch von den Fraktionen vorgeschlagen wird. Das heißt, es gibt nicht mehr einen Vorschlag des Senats, der von der Bürgerschaft bestätigt wird, sondern es ist ein, wenn man so will, parlamentarisches Auswahlverfahren. Und ich habe mich schlecht beworben. Ich habe die Anzeige gelesen und habe eine Bewerbung abgegeben. Und dann gab es verschiedene Formen von Vorstellungsrunden und Gesprächen. Und am Schluss bin ich gewählt worden. Es war ein erstaunlich normales Verfahren dafür, dass es eine politische Entscheidung letztlich auch immer ein Stück weit ist.
Aber es geht ja dann trotzdem nach Fraktionsstärke, ne? Also Sie sind ja dann von einer Fraktion vorgeschlagen worden wahrscheinlich und das ist dann auch schon eine politische Entscheidung, dass Sie dann gewählt werden und nicht vielleicht der Grünen-Vorschlag oder wie auch immer.
Also es gibt natürlich eine Regierungskoalition und wenn die Regierungsfraktionen einen vorschlagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gewählt wird, relativ hoch. So war es ja auch. Ich gebe zu, dass ich mich gefreut habe. Ich habe weit über 90% der Stimmen bekommen, also verkürzt gesagt, alle außer AfD. Insofern war das schon, glaube ich, auch das Signal auch der Bürgerschaft zu sagen, der Datenschutzbeauftragte steht ein wenig über der Politik und es soll also eben parteiübergreifend wirken. Und das ist, glaube ich, durch das Votum auch ganz gut zum Ausdruck gekommen.
Darf ich mal fragen, jetzt aus Ihrer ersten Erfahrung raus in der Behörde? Sie waren ja vorher in der Landesmedienaufsicht und nur mal so grundsätzlich, wie unterschiedlich sind denn diese beiden Behörden oder diese beiden Funktionen?
Die sind erstmal erstaunlich ähnlich. Und das ist wirklich erstaunlich, weil beide ja was sehr Besonderes sind. Aber die große Ähnlichkeit ist, es ist föderal strukturiert. Landesmedienstaaten sind ja eben auch, gibt es ja auch quasi in jedem Bundesland. Sie haben so einen Zwang, sich bundesweit zusammenzuschließen, weil die Sachverhalte, die Sie beschreiben, deutschlandweit gelten oder eigentlich Europa und weltweit durch Digitalisierung. Sie sind beide staatsfern organisiert, also haben keine Fachaufsicht und unterliegen nicht ministeriellen Weisungen. Das ist schon eine starke Ähnlichkeit. Und die Unterschiede liegen halt in der Arbeit, die man macht. Da ist natürlich Medienregulierung wichtiger, aber sehr spezifischer Marktregulierungsbereich und Datenschutz. Das ist ja das Spannende, ist halt das gesamte Leben. Und hat ja, darüber werden wir heute auch noch reden, hat ja eine unheimliche Vielfalt an Themen. Und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied, dass man sehr breit auf die Gesellschaft und die Wirtschaft gucken muss.
Und was Sie den ganzen Tag machen, werden wir, glaube ich, gleich im Detail, nicht im Detail, aber in der Übersicht besprechen.
Sehr gern.
Bevor wir dahin kommen, würde ich sagen, gehen wir erstmal zu unserem allseits beliebten.
Das Bußgeld der Woche.
Unser Bußgeld der Woche. Wie gesagt, ich hatte eine ganze Menge drin. Es gibt ein größeres auch aus Niedersachsen, was gerade aktuell ist, aber wir haben uns trotzdem ein anderes gewählt, und zwar eins aus Spanien. Das hat die DKV Seguros irgendwasos, kann nicht Spanisch bekommen, aber wahrscheinlich die spanische Tochter der deutschen DKV. 132.000, also auch nicht ganz wenig. Verletztes Recht war Artikel 5 Absatz 1 Lit F und Artikel 32 und 33. Profis wissen schon, worum es sich entwickelt. Und die DKV, die spanische DKV, hatte Genehmigung für medizinische Tests wiederholt via E-Mail an denselben falschen Empfänger geschickt. Das ist irgendwie, das ist auch eine wirklich sehr merkwürdige Geschichte. Also dieser arme Mensch hatte also wiederholt hochsensible medizinische Daten geschickt bekommen von der Versicherung. Und er hatte sich darüber auch bei der spanischen Datenschutzbehörde beschwert. Und hatte aber vorher auch noch mal mehrfach die Krankenversicherung, ich nehme an, es ist eine Krankenversicherung, darüber informiert. Aber die haben weiter ihm die Unterlagen geschickt und dann hat er sich beschwert und dann ist ein Verfahren eröffnet worden und die Versicherung hat die Panne nicht nach Artikel 33 gemeldet. Sondern ja, weiter verschickt dann sogar ihr Abkenntnis. Und in der wiederholten Falschversand erkannten die Behörden eine Verletzung der Pflicht, TOMs, technischen organisatorischen Maßnahmen zu implementieren, die ein angemessenes Sicherheitsniveau gewährleisten. Zusätzlich wurde ein Verstoß gegen den Grundsatz der Integrität und Vertraulichkeit festgesetzt. Das ursprüngliche Bußgeld war 220.000 Euro. Ist dann reduziert worden wegen freiwilliger Zahlung und Schuldanerkenntnis um 20% auf 132.000 Euro. Trotzdem eine Menge Geld für so einen dermaßen sinnbefreiten und peinlichen Organisationsmangel. Ist das angemessen, Herr Fuchs? Also ohne jetzt die Details zu
Ja,
kennen, aber.
ich finde das einen schönen Fall, weil wir einen sehr ähnlichen hatten im letzten Jahr. Also auch sozusagen, wenn man so will, konsequenter Falschversand an immer denselben Empfänger. Das kommt offenbar erstaunlich häufig vor. Das ist wahrscheinlich, wenn man den Systemfehler einmal hat und ihn nicht ordentlich beseitigt, passiert das. Und wir haben in diesem Fall auch ein Bußgeld verhängt, auch in niedriger sechsstelliger Höhe. Also insofern aus unserer Sicht sehr angemessen und vielleicht sogar ein Beispiel dafür, dass ich ja auch glaube, dass die Aufsichtspraxis in Europa immer mehr zusammenwächst. Also wir achten ja alle sehr darauf, was machen andere Behörden, zu welchen Ergebnissen kommen die auch bei der Bußgeldhöhe. Und dieses Bild, dass es alles Kraut und Rüben in Europa ist, ich finde, es stimmt immer weniger, sondern so die Maßstäbe gleichen sich doch immer stärker an. Also ja, angemessen und das ist ja auch ein richtiger Fall. Also wenn sensible Daten an falsche Empfänger kommen und das mehrfach und sozusagen systematisch, dann ist das ein relativ schwerer Datenschutzverstoß.
Also ging es bei Ihrem Fall im letzten Jahr auch um Gesundheitsdaten, ne?
Ging auch um Gesundheitsdaten. Es war ein Krankenhausträger und er hat immer an die falsche Physiotherapeutin von mehreren Patienten Daten weitergeschickt. Das war da so ein bisschen minder schwer, weil die natürlich selbst sozusagen quasi im medizinischen Bereich tätig war, aber betraf dafür mehrere Patienten. Insofern, ja, also eine vergleichbare Struktur im Fehler.
Ich finde es erstaunlich häufig vorkommend, dass sich Leute, oder ich höre es zumindest ziemlich häufig, dass sich Leute mit irgendwelchen Datenschutzbeschwerden an Unternehmen wenden und die da überhaupt nicht drauf reagieren und das vor allen Dingen nicht abstellen. Also wenn mir jetzt sowas gewählt wurde als Datenschutzbeauftragter von Heise, würde ich Himmel und Hölle sofort in Bewegung setzen und uns auf den Rücken drehen und den Bauch nach oben halten und sagen, Entschuldigung, und aber darauf überhaupt nicht zu reagieren. Und also zumindest hier in der Beschreibung steht, übrigens vielen Dank an DSGVO-Portal für die vielen schönen Bußgelder an dieser Stelle nochmal, dass sie das mehrfach denen gemeldet hätten und die da echt nicht drauf reagiert haben. Das finde ich irgendwie wirklich merkwürdig, befremdlich. Aber
Da
da gut,
kann
dann
es sein, dass
ist.
es ein Zustellungsproblem ist, dass es vielleicht irgendwie, du weißt ja nicht, wo es hingeschickt wurde. Also du weißt auch nicht, auf welchem Wege, ne? Also wenn es irgendwo per Mail irgendwo versandet ist, erkenne ich genug Unternehmen, wo Mails einfach versanden oder zumindest über Wochen nicht bearbeitet werden. Also kann ja sein, man kennt ja auch den Zeitraum nicht so genau, ne? Wann diese Wiederholung passiert ist. Naja, also.
Ich glaube eher, dass Unternehmen lange denken, naja gut, das kann halt mal passieren, dass ein Brief falsch rausgeht. Und bis der Moment einsetzt, dass man merkt, da ist ein systematischer Fehler, brauchst halt eine Wiederholung. Das ist, glaube ich, so.
Ja, eine teure Wiederholung in dem Fall, ne?
In dem
Und
Fall,
bei
ja.
Ihnen in Ihrem Fall ja auch. Wer nicht hören will, muss fühlen.
Haben Sie gesagt.
Ja, ich bin ja ein
Wir haben es schon
Bußgeld-Fan.
bei den strafenden, jagenden Datenschutzbeauftragten, zu denen wir gleich noch kommen. Holger, du hast dir den Jahresbericht angeschaut aus Hamburg.
Ja, und ich habe festgestellt, also den aus dem letzten Jahr muss man dazu sagen. Ich glaube, da war ja zumindest größtenteils noch Herr Kasper im Amt und danach sein Interimsdatenschutzbeauftragter, bevor Sie sind ja, Herr Fuchs, im November ins Amt getreten, ne,
Erster
glaube ich.
Elfter, genau.
Genau. Und das war ist ja, glaube ich, schon fast Abschluss dieses Jahresberichts 2021. Ja, ich hab mir den nur kurz angeguckt und habe festgestellt, dass die Themen sich ja dann doch bei den Behörden, wenn man sich die Berichte anguckt, immer gleichen. Also auffällig ist, weil ich kenne ja die Datenschutzbehörde aus Hamburg, auch noch aus Zeiten von Herrn Kasper, vor allem, also mir ist sie immer präsent gewesen, weil das auch ein bisschen mein Berichterstattungsthemenbereich ist, als großes Regularium oder regulierende Behörde für die sozialen Netzwerke und für die US-Konzerne, weil eben Facebook und Google dort ihren Sitz haben in Hamburg, zumindest in Deutschland, nicht in Europa, da ist es ja bekanntermaßen Irland. Und da war Herr Kasper ja immer sehr aktiv. Und dann ist natürlich Hamburg auch Hort großer Verlagshäuser. Und deswegen war ich natürlich gespannt, nochmal reinzugucken, was für konkrete Bußgelder es denn jetzt gab. Und also bekannt ist, glaube ich glaube, das hatten wir hier auch schon mal besprochen, Jörg, ist das große Bußgeld gegen ein Energieversorgungsunternehmen Vattenfall. Aber dann hatten wir hier Bußgeld wegen mangelhafter TOM im Gesundheitswesen, zwei Bußgeldverfahren gegen Energieversorger und dann Bußgeld wegen Anfertigung von Videos fremder Kinder. Warnung wegen beabsichtigenden Einsatzes von Zoom, also der Videokonferenzsoftware. Und das war es im Grunde genommen auch schon. Also nichts gegen Facebook, nichts gegen Google, nichts gegen große Verlagshäuser, zumindest was Bußgelder angeht. Wobei in dem Tätigkeitsbericht ein sehr großes oder ein so sehr großes Kapitel zum Thema Einbindung in Europarecht drin ist. Und da geht es eben vor allem um die ganzen Geschichten wie Schrems 2, um Facebook und um Google. Und sie beschreiben oder ich weiß nicht, wer es jetzt gemacht hat, aber es wird halt sehr ausführlich auch der ganze Trouble der hamburgischen Datenschutzbehörde mit dem EDSA, also mit dem Europäischen Datenschutzausschuss beschrieben. Vielleicht können Sie das nochmal rekapitulieren und
Gerne.
vielleicht auch ganz kurz was zum Verfahrensstand sagen. Es gab ja oder diese Anordnung von Herrn Kasper aus dem letzten Jahr gegen Facebook. Was hatte es damit auf sich?
Also erstmal freut mich sehr, dass Ihnen das aufgefallen ist, weil das war in der Tat eine meiner ersten sozusagen Interventionen in diesen Tätigkeitsbericht, dass wir ein eigenes Europakapitel gemacht haben. Das gab es vorher nicht. Ist auch auf der Titelseite eine Europafahne zu sehen, weil in der Tat, Sie haben das richtig beschrieben, wir ja selber keine Bußgelder mehr gegen Facebook und Google verhängen können, weil eben Irland dafür die zuständige Behörde ist. Gleichwohl immer noch in Deutschland die, wenn man so will, deutsche Position bei Verfahren gegen Facebook und Google oder Meta koordinieren und auch selber Verfahren anstoßen, die sich vor allem auf diese beiden Unternehmen beziehen. Und insofern ist die Beschäftigung mit den Unternehmen nach wie vor sehr intensiv. Es werden auch, ohne zu viel zu spoilern, in den nächsten Wochen relativ große Entscheidungen in diesem Kontext kommen, die Meta im weitesten Sinne betreffen.
Aus Ihrer Behörde oder aus Irland, aus
Aus
Irland?
Irland, aber eben, es ist ja geschildert, also momentan ist es ja so, wir können einen Fall hochziehen, also bei uns erreicht, sagen wir mal, eine Beschwerde gegen Instagram, dann machen wir daraus, wenn Sie so wollen, einen Fall, schicken die an die irischen Kollegen und die befassen sich damit. Dann machen die irischen Kollegen einen Entscheidungsentwurf, die sogenannte Draft Decision, und dann irgendwie können alle Mitgliedstaaten oder mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörden Objections einlegen. Diese Objections koordinieren wir. Und dann muss die irische Behörde wieder mit den Objections umgehen und dann gibt es meistens dann eine Final Decision im ETSA. Das sind so Verfahren, die leider nicht gerade schnell gehen, aber die doch einen relativ starken Einflussmöglichkeit geben. Also ich kann sozusagen als Hamburg das Verfahren starten und ich kann, das ist dann ganz oft das Thema Bußgeldhöhe, den ersten Entwurf der Iren sozusagen nochmal zurückschicken und mit guten Argumenten dann im ETSA, wenn man so will, überstimmen lassen. Und das machen wir, das ist auch relativ arbeitsintensiv.
Darf ich einmal ganz kurz
Ja,
nur
gerne.
dazwischen, nur weil vielleicht nicht jedem mehr geläufig ist, was der ETSA ist. Also der ETSA ist der Europäische Datenschutzausschuss, ne? Und wie ist nochmal die EDP, die englische Version?
EDP.
Weil das immer durcheinander gerät. Aber wir reden jetzt hier, denke ich mal, einfach von ETSA, vom Europäischen
Den
Datenschutzausschuss.
Ausschuss, nicht der Europäische Datenschutzbeauftragte, in der Tat. Das ist
Genau.
ja im Englischen nur durch einen Buchstaben voneinander
Gut,
unterschieden.
sorry, ich wollte es nur nochmal
Ja, Sie haben
klarstellen.
ja völlig recht. Genau. Also das machen wir noch sehr, aber da gibt es eben keine mehr von uns selbst verhängten Bußgelder. Diese damalige Anordnung von Herrn Kaspar aus dem ersten Halbjahr 2021, das war ja dieses, wenn man so will, Dringlichkeitsverfahren. Das ist letztlich als Dringlichkeitsverfahren im ETSA gescheitert. Also der ETSA hat dann gesagt, das ist nicht so dringlich, sondern das muss man sozusagen in Ruhe bearbeiten und das wird jetzt nach wie vor in Ruhe bearbeitet. Also dieses konkrete Verfahren, da ging es so letztlich um die Verknüpfung der Daten von WhatsApp und Facebook innerhalb des Meta-Universums. Das ist sozusagen noch im Verfahren.
Wird in großer Ruhe bearbeitet, in sehr großer Ruhe.
Ja, also ich. Es ist ja so ein bisschen modern geworden, auf die irischen Kollegen zu
Ach,
schimpfen.
das machen Sie aber im Tätigkeitsbericht auch.
Das mache ich im Tätigkeitsbericht auch noch, das ist richtig. Aber wie gesagt, da kommen jetzt bald, mein Gefühl ist, dass die irischen Kollegen jetzt etwas anziehen und auch gemerkt haben, dass es so nicht weitergeht. Und das Grundthema Datenübermittlung in die USA durch Facebook und sozusagen das Infragestellen eigentlich des Geschäftsmodells, das wird jetzt bald entscheidungsrelevant werden.
Ihr Wort in Datenschutz das Ohr.
Ja, er hat es ja angekündigt, dass es passiert. Da müssen wir ihn jetzt dran festhalten. Wir werden
Ja,
das gespannt beobachten und hoffen auf interessante neue Bußgelder der Woche.
Ich habe gelernt, man darf über diese Sachen nicht reden, bevor sie nicht öffentlich sind. Aber
Nee,
es
das ist
ist
auch
schon so
okay.
halb öffentlich, ist es schon gewesen. Aber die Entscheidung zur Datenübermittlung von Facebook in die USA steht relativ kurz bevor.
Ja, spannend. Was sind das für Themen, die Sie im Moment sonst noch beschäftigen mit der Behörde? Und was uns interessieren würde, was sind so Schwerpunkte von Beschwerden? Das finden wir immer ganz spannend. Haben auch erstaunt festgestellt, dass sie sich in den einzelnen Ländern durchaus unterscheiden.
Also ich finde ja toll, ehrlich gesagt, dass Beschwerden wirklich das ganze Spektrum des Lebens abdecken. Also wir haben in Hamburg 4.000 Eingaben gehabt letztes Jahr. Damit sind wir bundesweit mit Abstand pro Kopf Spitzenreiter. Das zeigt sicherlich auch, welche gute Arbeit mein Vorgänger geleistet hat, dass der einfach sehr präsent war in der Stadt und sozusagen auch der Hamburger Bürger und die Hamburger Bürgerin wissen, es gibt einen Datenschutzbeauftragten. Und deswegen ist eigentlich das Interessanteste, wenn man dann drauf guckt, wie breit die Vielfalt der Themen ist. Also die Parkraumüberwachung durch Tesla, Wächtermodus, das Filmen von jungen Mädchen durch meistens ältere Männer, die sich die Videos dann zu Hause speichern, der Polizist, der in der Datenbank mal kurz abfragt, ob was gegen die Dame vorliegt, die er am Vorabend kennengelernt hat. Also wenn Sie so wollen, menschelnde Dinge spielen eine große Rolle. Aber der Klassiker ist natürlich, wie kann ich das sozusagen in Wirtschaftsstatistiken einordnen? Da ist der größte Teil, ungefähr ein Drittel, zusammengefasst unter Medien und IT. Das hat sicherlich auch was mit dem Facebook, Google und dem Verlagshaus-Thema zu tun. Dann spielt eine große Rolle Medizin, das ist gut 10% der Beschwerden. Also so ein Fall, wie wir jetzt gerade beim Bußgeld der Woche auch hatten, in dem Kontext gibt es relativ viel. Und dann könnte man sagen, immer da, wo das Abhängigkeitsverhältnis deutlich ist, gibt es auch viele Beschwerden. Also alles, was mit Wohnraumsuche, Miete, Heizkostenabrechnung, Schufa-Vorlage zu tun hat, da gibt es relativ viele Beschwerden. Also gerade dieses ganze Thema, welche Daten darf der Makler eigentlich bei der Wohnungssuche von mir haben? Ist das richtig, dass ich schon eine Schufa-Auskunft abgeben muss, wenn ich mich gerade erst für die Wohnung interessiere? Aus dem Bereich gibt es relativ viel. Und dann gibt es ein großes Thema, ist Beschäftigtendatenschutz, jetzt auch von der Menge her. Das sind aber meistens weniger Beschwerden, sondern eher so Informationsanfragen, weil das ja eher, wenn man so will, eine zivilrechtliche Komponente hat.
Interessant. Wir haben ein Interview von Ihnen gelesen im Abendblatt nach Amtsantritt und Sie haben da interessante Sachen gesagt, die wir gerne mal mit Ihnen diskutieren möchten. Sie haben zu unter anderem gesagt, dass Sie einen anderen Ansatz verfolgen als Ihr Vorgängern und neuen Technologien offen und optimistisch gegenüberstehen. Also das ist ja schon mal, dürfte Sie schon mal von der ganzen Menge von Ihren Kollegen unterscheiden, die nach meiner Wahrnehmung neuen Technologien eher verschlossen und pessimistisch gegenüberstehen. Aber da bin ich jetzt ein bisschen defätistisch. Und Sie haben gesagt, das finde ich interessant und diskussionswürdig, das Bewusstsein für den Datenschutz ist mittlerweile fast überall da. Nun kommt es darauf an, die digitale Gesellschaft so zu entwickeln, dass sie mit den neuen Technologien datenschutzkonform funktioniert. Also, und das fand ich ein spannendes Zitat, weniger jagen, mehr gestalten. Also, wie wollen Sie das? Also weniger jagen heißt mehr beraten, weniger Aufsichtsverfahren oder wie kann ich mir das praktisch vorstellen?
Ja, das ist ja immer die journalistische Falle, dass man dann
Ich
gefragt wird,
bin kein Journalist, also
nee, ich
das.
wollte nur erklären, also die Frage war dann, Ihr Vorgänger war der Facebook-Jäger, wollen Sie die Linie fortsetzen? Und dann geht man natürlich auf die Vokabel Jagen ein. Ich mache deswegen dieses Vorwort, weil es mir nicht darum geht, mich
Ja,
von Herrn
verstehe
Kasper
ich.
abzugrenzen, auch nicht von den anderen Kollegen. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht beurteilen, wie technologiefreundlich die sind oder nicht sind. Aber der Befund ist, glaube ich, trotzdem richtig. Also der Datenschutz war in der Vergangenheit und insbesondere noch mal in den letzten 4 Jahren sozusagen das Instrument der Kontrolle, das scharfe Schwert, die Drohung mit dem Bußgeld, ja auch eine neue Kultur in den Unternehmen, Datenschutz ganz anders in die Prozesse einzubauen oder einbauen zu müssen, auch durch die DSGVO. Und jetzt spüren wir ja aber, dass ganz viele neue Dinge auf uns zukommen. Wir kommen vielleicht gleich nachher nochmal auf die ganzen neuen europäischen Gesetze, die da sind. Es gibt, glaube ich, 13 digitalpolitische Vorhaben, die der Bund in seinem Koalitionsvertrag jetzt vorhält. Und eigentlich wollen wir doch als Gesellschaft darüber reden, wie können wir Daten nutzen, gemeinwohlorientiert, für Forschung, für Mobilität. Also es gibt ein großes Bedürfnis nach demokratisch kontrollierter Datennutzung. Und das ist ein so anderer Ansatz, wenn man das zu Ende denkt, dass, glaube ich, Datenschutz in dem Kontext eine andere Rolle spielen muss. Und wir können jetzt nicht sagen, macht mal, und wenn ihr losgemacht habt, dann gucken wir uns an, ob das datenschutzkonform ist, und wenn es falsch war, gibt es ein Bußgeld. Sondern wir müssen doch am Anfang sagen, wenn ihr Prozesse implementiert, kommt mit uns in den Dialog, wie ihr mit personenbezogenen Daten umgeht. Beispiel, was jetzt ein bisschen schon auch aus der Aktualität raus ist, war für mich das Impfregister. Das ist jetzt keine Fortschrittstechnologie, aber eigentlich ein schönes Beispiel dafür. Wir haben in der Corona-Pandemie gemerkt, wir haben brutale Datenmangel. Also wir haben Analysemangel, weil wir gewisse Daten nicht haben. Dann gab es die Idee des Impfregisters. Dann sagen einige, das geht datenschutzrechtlich nicht. Und dann würde ich sagen, natürlich kann ein Impfregister datenschutzrechtlich funktionieren, wenn klar ist, wer darauf Zugriff hat, welche Daten wie lange gespeichert werden und so weiter und so weiter. Und deswegen ist, glaube ich, die Frage Gestaltung von Dingen, die die Gesellschaft braucht in der Datennutzung, wahnsinnig relevant. Und deswegen sage ich auch immer gern demokratisch kontrolliert, eben eingebettet in gesetzliche Grundlagen und Ähnliches.
Da muss ich mal nachfragen. Also ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten Herrn Kasper letztes Jahr auch bei uns hier im Podcast. Und damals hatte er sich schon ein bisschen beschwert, ich habe das auch nochmal nachgehört, dass seine Behörde ein bisschen mangelhaft ausgestattet ist, dass er eigentlich beratend gar nicht so viel machen kann, weil er mit den Beschwerden schon nicht klarkommt. Wenn Sie jetzt sagen 4000 Beschwerden in 2021, so wie ich das im Tätigkeitsbericht gelesen habe, ist auch das Rekord, ne, im Vergleich zu den Vorjahren. Aber was mir dann vor allem aufgefallen ist, ist, dass im Tätigkeitsbericht auch steht, in so einer grundlegenden datenschutzrechtlich relevanten Frage wie der Einführung der Luca-App in Hamburg ist der Datenschutz, also da steht, da beschwert sich, ich weiß jetzt nicht, wer es war, ob Herr Kasper oder schon Sie, zumindest wird sich darüber beschwert in dem Tätigkeitsbericht, dass die Behörde an keiner Stelle in den Auswahlprozess involviert war und dass sie auch nicht beratend irgendwie eingreifen durfte und auch nicht gehört wurde und einfach die Luca-App genommen wurde. Und es klang schon sehr deutlich raus, dass die Datenschutzbehörde vielleicht zu einer anderen Einschätzung gekommen wäre als der Senat damals irgendwie bei der Vergabe. Also dass die Luca-App dann quasi in die Verordnung reinkommt. Die Frage ist, die Zeichen standen zumindest bis Ende 2021, wenn ich den Tätigkeitsbericht lese, überhaupt nicht in die Richtung, die Sie jetzt hier postuliert haben oder gesagt haben, ne, wir werden jetzt beraten oder wir können beratend tätig werden und müssen und werden nicht quasi nicht erst aktiv, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, also sanktionieren, sondern im Vorfeld beraten. Da muss ich doch auch strukturell noch ganz schön viel ändern, auch bei Ihnen, oder?
Naja, strukturell, aber auch ein bisschen kommunikativ. Also das sind ja Schleifen, die entstehen. Also eine Behörde fängt an zu planen, hat ein IT-Projekt aufs Gleis gesetzt. Kurz vor Produktivwerdung sagt jemand, was ist eigentlich mit dem, habt ihr eigentlich den Datenschutzbeauftragten beteiligt? Dann passiert das in großer Eile und dann müssen wir das Projekt stoppen, weil da große Mängel drin sind. Und der Lerneffekt der Behörde ist dann interessanterweise nicht, okay, wir müssen den Datenschutzbeauftragten früher beteiligen, sondern der Lerneffekt ist, oh, Datenschutz ist ein großes Thema. Wie kriegen wir das Projekt so vorangetrieben, dass die es möglichst nicht merken, dass wir es haben?
So. Das ist übrigens in der Privatwirtschaft auch so.
Ja, genau. Und das ist so ein bisschen sehr zugespitzt formuliert, glaube ich, das Dilemma, das wir jetzt aufbrechen müssen. Das ist, glaube ich, auch zuvorderst meine Rolle, auch im Dialog mit den Senatsmenschen in Hamburg. Und das tue ich jetzt sehr vehement. Und wir müssen, glaube ich, stärker zwischen Beratung und Aufsicht trennen, auch gerade im Umgang mit Behörden. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass das unbedingt mehr Arbeit sein muss, sondern eher eigentlich die Frage, ob man früher mit seiner Arbeit ansetzen kann. Und das ist jetzt ein großes Thema, dass wir versuchen, eben früher in die Prozesse reinzugehen. Aber das funktioniert auch ganz gut, weil Hamburg ja schon sowas hat wie eine Digitalstrategie. Ich bin jetzt auch in so einem Gremium auf Staatsräteebene dabei, wo die Digitalstrategie der Stadt diskutiert wird. Also dieses Weggehen davon, dass Digitalisierung bedeutet, ich habe 7 Projekte, die 7 Behörden in eigener Verantwortung vorantreiben, sondern dass es so eine Art Überbau geben muss und ein Leitbild. Das ist, finde ich, in der Stadt ganz gut angekommen und insofern macht es dann auch Sinn, relativ früh als Datenschutzbehörde da eine Rolle zu spielen.
Ja, worauf ich nur raus wollte, ist, ob Sie die Kapazitäten dafür haben, ganz schlicht, weil ich weiß es halt von anderen Datenschutzbehörden, dass schon immer gemeckert wird, zu gut Deutsch, dass die Ausstattung einfach viel zu gering ist, als was man groß beratend tätig werden könnte, weil sich alles auf die Beschwerden konzentriert, die sowieso viel zu lange liegen bleiben müssen, weil Personalmangel herrscht.
Das ist so. Also wir sind alle Datenschutzbehörden sind brutal beschwerdegetrieben. Und das ist auch ein Problem. Das ist auch ein Problem, wenn man so will, der Motivationslage in der Behörde und der Frage, wie ich innerhalb der Behörde Prioritäten setze. Das muss man auch verwaltungsintern umsteuern. Ich habe mir ehrlich gesagt vorgenommen, in dieses Meckern über die Ausstattung nicht so einzusteigen, weil das im Grunde nichts bringt. Also das ist dann so eine Litanei, auf die keiner mehr hört. Wir sind jetzt in den Haushaltsberatungen, die gerade abgeschlossen wurden, finde ich ganz ordentlich weggekommen für den nächsten Doppelhaushalt. Wir müssen ja nun auch feststellen, wir sind eine Behörde im Wettstreit um Ressourcen mit anderen Behörden und leben ja nicht auf dem Mond, sondern müssen ja auch wahrnehmen, dass die öffentlichen Haushalte irgendwie im Stress sind und noch andere Lasten haben. Insofern bin ich jetzt mit dem, was wir ausverhandelt haben, nicht ganz unzufrieden. Aber Sie haben recht, das ist jetzt alles ganz okay für das, was wir zurzeit machen. Und die Frage, ob eine Datenschutzbehörde stärker ministerieller ausgestattet wird, also auch mit sozusagen Beratungs- und Zukunftsintelligenz, die muss man mit der Politik noch intensiver besprechen.
Beratungs- und Zukunftsintelligenz ist mein Thema. Ich habe das Wochenende im Wesentlichen damit verbracht, mich mit der neuen europäischen Datenstrategie zu beschäftigen, und habe mir einen Artikel naja, ich habe ihn halt geschrieben, eine der nächsten CTs, und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hatte vorher schon mal ein Webinar dazu gehört, mich ein bisschen damit beschäftigt, aber mich damit im Detail zu beschäftigen, hat mir die Schuhe ausgezogen. Also es hat mich auf der einen Seite elektrisiert, weil ich es so spannend finde, weil da wirklich jede Menge spannender Sachen drin sind. Auf der anderen Seite empfinde ich es als einen DOS-Angriff auf das bisherige Recht, weil es einfach so wahnsinnig viel ist, wahnsinnig viel Neues, Sachen, die offensichtlich nicht wirklich gut aufeinander abgestimmt sind. Schlicht Sachen, die sich an 1000 Stellen überschneiden und an noch mehr 1000 Stellen mit der DSGVO überschneiden, und massivste Rechtsunsicherheit die nächsten 10 Jahre, würde ich einfach mal so sagen, mit sich bringt. Auf der anderen Seite gibt es unfassbar spannende Projekte da drin, also gerade im Umgang mit sowohl personenbezogenen Daten als auch mit insbesondere nicht personenbezogenen Daten.
Ja, kannst du noch mal ganz
Wolltest du sagen?
kurz,
Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, ich bin
ne,
gerade dabei.
nur um welche Gesetze
Ja,
es
wollte ich
geht,
gerade
damit wir wissen,
sagen.
wovon wir
Ja,
sprechen. Okay.
wollte ich gerade sagen. Also insbesondere der Data Act, der noch nicht, also sind alles direkt geltende europäische Gesetze, also sind keine Richtlinien, die müssen nicht umgesetzt werden, was es auch nochmal härter macht. Der Data Act, der im Wesentlichen den freien Umgang mit insbesondere Maschinendaten und nicht personenbezogenen Daten regelt, die tatsächlich frei gehandelt werden sollen. Ich habe das in dem Artikel ein bisschen defätistisch Datensozialismus genannt, weil man tatsächlich große Unternehmen ihre Daten rausgeben sollen. Auch an Wettbewerber unter anderem, und auch an den Staat, und der soll die dann verarbeiten. Und das andere ist der Data Governance Act, der ist tatsächlich schon durch. Und der sagt hier: Unternehmen, gebt doch bitte mal eure Daten an staatliche Behörden raus, und zwar auch Unternehmensgeheimnisse und auch personenbezogene Daten, weil wir vom Staat möchten die gerne verarbeiten und unsere Schlüsse daraus ziehen. Und im Gegenzug müssen wir uns so ein bisschen schicker machen in Bezug auf IT-Sicherheit und technische und organisatorische Maßnahmen, was ja auch schon spannend ist, wenn man weiß, wie Behörden gerade aufgestellt sind. Vielleicht erstmal so ein bisschen zu den Zukunftsperspektiven von den ganzen Sachen, die da kommen. Wie sehen Sie das als Datenschutzbeauftragter? Weil das knallt ja zum Teil wirklich aufeinander, was da kommen soll.
Ja, und man könnte jetzt noch die künstliche Intelligenzverordnung dazu tun, den DSA und den DMA, die jetzt gerade beschlossen worden sind und nächstes Jahr in Kraft treten oder wirksam
Das
werden.
waren die 5, über die ich geschrieben habe, ja, genau.
Genau,
Aber
das ist, ja,
bleiben
genau,
wir
aber die
allen.
anderen sind natürlich für unser Thema
Es gibt
relevanter.
irgendwie 68 insgesamt verschiedene Initiativen im Moment, die in diesem, ganz niedlich, also auf die Website ist ganz niedlich, ein Trains Departure Schedule dem Europäischen Parlament, wo diese ganzen Gesetze sowie ein Abfahrtsplan von einem Bahnhof zusammengefasst sind. Und da gibt es in diesem Bereich insgesamt 68. Aber lassen Sie uns vielleicht mal bei den 3 oder bei den 5 bleiben.
Ja. Also vorweggenommen, ich teile Ihr Bild. Also an sich ist das ja, was da politisch passt, passiert genau das, was ich eben gerade gesagt habe. Eigentlich ist das richtig. Also sozusagen die Europäische Union begreift das Datenthema als Zukunftsthema und versucht sozusagen einen Rechtsrahmen zu schaffen, wie wir gemeinwohlorientiert Daten nutzen können. Bisschen platt gesagt, überlässt das Datenthema nicht amerikanischen Konzernen, sondern macht es zu einem Thema der europäischen Öffentlichkeit und der europäischen Politik. Das ist ja erstmal richtig und sehr gut. Und in der Tat ist es dann, wenn man in diese Gesetze reingeht, denkt man irre, über was die alles nachgedacht haben, total spannend. Und dann ist das, glaube ich, das Schlimmste, dass bei allen fünf Gesetzen letztlich dann unten steht, die DSGVO bleibt unberührt. Und das ist wahrscheinlich schlicht eine Katastrophe. Ich habe es völlig zu Recht gesagt, weil das die Rechtsunsicherheitsprobleme, die wir ja jetzt schon haben, also dieses Problem, dass Projekte nicht passieren, weil die Menschen glauben, sie verstoßen gegen den Datenschutz, obwohl sie es vielleicht gar nicht tun, dieses Problem sich nochmal potenzieren wird. Also gerade beim DGA, also beim Data Governance Act, den hätte man ja so gestalten können, dass man sagt, eine Datenweitergabe oder eine Datennutzung durch Datenmittler im Rahmen des DGA ist eine gesetzlich bestimmte Ausnahme der DSGVO, also quasi ein Ausnahmetatbestand, auf dem ich eine Datenübermittlung rechtfertigen kann. Das tut aber der DGA eben nicht, sondern der hat dann 67 neue Pflichten für den Datenmittler und den Datenspender und ähnliches. Und die DSGVO gilt trotzdem noch. Und wie diese Dinge zusammengehen sollen, ist, glaube ich, ein großes Rätsel. Sie haben gesagt, zu Recht ist es unmittelbar geltendes Recht, aber wahrscheinlich wird es ja doch noch Gestaltungsmöglichkeiten für den nationalen Gesetzgeber geben. Und der muss, glaube ich, da noch mehr Planken, mehr Klarheit reinbringen. Denn zu Ende gedacht könnte das ja dazu führen, dass sozusagen der Datenschutz verkörperte durch die DSGVO noch schlimmer wieder in diese Rolle des Blockierers und Bremsers kommt, weil diese Rechtsunsicherheiten eben nicht ausgeräumt sind, keine weitere Rechtsklarheit da ist und dann das, was alles damit eigentlich ermöglicht werden soll, nicht funktionieren wird. Also insofern ist es in der Tat eine gute Idee, aber im Detail wahnsinnig problematisch ausgeführt.
Ja, ich muss auch sagen, der Teil in mir, der elektrisiert war, ist der, der irgendwie Technik toll findet und Weiterentwicklung von Technik toll findet. Der andere Teil in mir, der gejubelt hat, ist der des Anwalts und Kanzleibesitzers, der sagt, hey, geil, also mein Job ist auf die nächsten 10 Jahre im IT-Bereich definitiv sicher, weil da wird so viel Rechtsunsicherheit in den Markt getragen. Das wird echt brutal und wir sind ja noch mit der DSGVO eigentlich immer noch am Anfang von der Rechtsunsicherheit. Ja. Ein paar kleine Sachen sind jetzt schon irgendwie durch, aber wenn wir nur an den gesamten Bereich, wo wir sicher gleich noch hinkommen, Datenübermittlung in die USA und so weiter denken, naja, spannend. Sie haben gesagt, Datenschutz ist keine Zukunftsbremse. Ich glaube, daran muss sich dann der Datenschutz messen lassen, wenn er auf diese neuen Regelungen prallt. Und das ist wirklich, glaube ich, wie ein Zugcrash.
Ja, das ist ja fast eine politische Frage. Kann ich auch noch gar nicht beantworten. Also welche Rolle hat man dann? Hat man die Rolle dessen, der so eine Entwicklung sich anguckt und dann immer noch aufpasst, dass es möglichst nicht zu schlimm wird und irgendwie in Schranken setzt? Oder schaffen wir es irgendwie, Teil von der Struktur zu werden, die sagt, lass uns doch als Systeme uns darauf einigen, das geht und das geht nicht. Und das ist, glaube ich, noch nicht ganz absehbar. Es kann ja auch sein, also dieses DSGVO bleibt unberührt, ist ja sozusagen rechtspolitisch wirklich interessant, weil man sagen könnte, ist ja super, also der Datenschutz wird so hoch gesehen, dass es klar ist, dass man an die DSGVO nicht rangeht, aber es kann natürlich auch eine Sache marginalisieren, also da ist ja noch so ein Fremdkörper, der irgendwie nicht reinpasst in alles andere und deswegen ja, ist es, glaube ich, wirklich ein digitalpolitisches Thema, wie sich diese neuen Gesetze zueinander verhalten. Aber ich gebe es auch Sachen, die ich ganz gut finde. Ich finde so diese KI-Verordnung finde ich relativ gelungen, wenn ich das so an der Stelle sagen darf. Also die ist ja noch nicht ganz fertig, aber da stehen schon sehr kluge Sachen drin. Ich finde diesen DMA ziemlich gelungen. Es ist ja mehr wettbewerbsrechtlich. Also das ist jetzt nicht alles schlecht. Das ist
ein Market Tract, also der reguliert im Wesentlichen die großen Plattformen.
Genau.
Und dann gibt es noch Holgers Lieblingsthema, den DSA.
Den DSA, ja. Lieblingsthema, gut und schön. Ich finde am DSA vor allem spannend, also da haben wir vor 2 Wochen mit Rebecca Weiß von Bitkom, mit der Justiziarin von Bitkom schon gesprochen, was übrigens ganz spannend war, das ist mir gerade jetzt wieder eingefallen. Gegen Ende des Gesprächs haben wir ja auch über diese Themen ein bisschen philosophiert und da hatte sie auch gesagt, wir würden jetzt wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn wir jetzt an die DSGVO nochmal rangehen und die DSGVO ändern würden, weil die ja jetzt noch mitten irgendwie in der Rechtsfindung ist quasi. Also die Rechtsprechung beginnt ja gerade erst durch den EuGH und sie ist jetzt erstmal 4 Jahre da und dann jetzt warten wir doch mal 10 Jahre, bis sich die DSGVO dann in der Rechtspraxis irgendwie anpasst durch Entscheidungen, durch Rechtsprechung. Aber diese Zeit wird ihr jetzt nicht gegeben, ne? Weil jetzt haben wir dann irgendwie 3 bis 5 neue Gesetze, die da jetzt kommen. Einige sind, also 3 sind schon beschlossen, DMA, DSA und DGA. Die anderen werden kommen. Der Data Act ist noch, glaube ich, relativ in der Frühphase. Der AI Act, ist also der KI Act, ist auch schon wesentlich weiter. Das wird auch nicht mehr so ewig dauern. Also 2023 kommt schon die nächste Welle von neuen Gesetzen, die in Kraft, die wirksam werden, Ende 2023 mit DSA, DMA und DGA. Und dann haben wir eine völlig neue Rechtssituation. Und ja, dann kann der EuGH sich mal wieder gründlich umorientieren. Und da wollte ich, Herr Fuchs, gleich nochmal fragen. Jörg, wir haben das bei uns auch im Pad notiert. Es gab ja einen spannenden Artikel in der FAZ, so einen Gastbeitrag von 4 Autoren. Da war unter anderem auch Stefan Brink dabei, also der scheidende Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, aber zum Beispiel auch ein Unternehmenschef, nämlich Jan Oetjen von 1&1GMX-Web.de, die da 9 Punkte aufgemacht haben, was sich ändern muss quasi, damit die DSGVO auch mehr Akzeptanz erfährt. Und das bringt mich jetzt zu diesem Punkt. Was Sie zum Beispiel kritisiert haben, ist,
dass... Es war auch Axel Voss dabei, ne?
Also Axel Voss war auch dabei, nicht, naja, wollte ich jetzt nicht unterschlagen. Vergiss
mal nicht die Granden der...
Und der Schwartmann, glaube ich, ne? Professor Schwartmann, ja. Genau. Die 4. Was ich interessant fand, war, dass die das kritisiert haben, was Jörg, du auch schon kritisiert hast, dass der EuGH die DSGVO zunehmend als Verbraucherrecht interpretiert und auslegt und deswegen auch unternehmensunfreundlich auslegt und quasi... Durch die einseitige Betonung von Verbraucher oder Jörg, korrigier mich bitte. Ja, also zumindest sie haben gesagt, zum Beispiel das Schrems 2 sei halt ein lebensfremdes Urteil, so wie ich das interpretiert habe.
Ja, nur um das kurz noch zu, ich habe es gestern nochmal gelesen.
Also, sag du es korrekt, da bitte.
Ja, nee. Die kritisieren nicht den EuGH, also die kritisieren auch den EuGH, aber den EuGH besonders für seine extremen Auslegung der DSGVO. Sie kritisieren generell, wobei es interessant ist zu sehen, dass das offensichtlich von unterschiedlichen Leuten geschrieben ist, aber sie haben sich ja irgendwie darauf geeinigt, dass sie das zusammen unterschreiben, dass die DSGVO eben auch als Wirtschaftsverfassung des Datenbinnenmarktes zu begreifen ist. Also das heißt, es gibt ein generelles Problem an der Auslegung des Datenschutzes eben als, und das ist Wasser auf meine Mühlen. Ich bin jetzt kein Feind von Verbraucherrecht, ich bin nur der Meinung, dass man das eben aufeinander, dass das eben nicht das einzige Grundrecht ist und das einzige Recht, auf der die DSGVO irgendwie Rücksicht nehmen müsste. Und sie sagen eben, man müsse es auch mehr als Wirtschaftsverfassung des Datenbinnenmarktes begreifen und fordern hier eben auch ein Umdenken von der Datenschutzaufsicht in diesem Bereich. Herr Fuchs, ist Datenschutz Verbraucherrecht?
Also ich glaube, die Debatte, die wir gerade mit Blick auf Europa gemacht haben, zeigt ja, dass der Satz, die DSGVO als Wirtschaftsverfassung zu begreifen, richtig ist. Also anders wird sie keine Zukunft haben, wenn sie sich nicht einbettet in ein zukunftsfähiges Binnenmarktmodell, was auch Wirtschaftsinteressen berücksichtigt. Ich sehe das auch eigentlich nicht als Widerspruch. Also Verbraucherschutzrecht ist ja auch nicht per se wirtschaftsfeindlich, sondern Teil einer Wirtschaftsverfassung. Also das, ich halte es ein bisschen für einen künstlichen Widerspruch, der da aufgemacht wird. Und also ein überzogener Verbraucherschutz würde ja auch, kann ja auch der Wirtschaft schaden, jetzt ganz jenseits des Datenschutzes. Insofern, man merkt ja dem Artikel, Sie haben es ja gesagt, an, dass er von mehreren Autoren geschrieben wurde. Deswegen ist er jetzt, glaube ich, auch in sich nicht so ganz konsistent in den einzelnen Abschnitten. Ich glaube, der Grundansatz ist richtig, die DSGVO stärker binnenmarktorientiert zu betrachten. Ich fand sehr wichtig, diesen Aspekt zu sagen, mehr Mut bei den Verantwortlichen. Das finde ich einen guten Punkt zu sagen. Tut nicht Dinge nicht, weil ihr meint, weil ihr schon ahnt, sie könnten irgendwie schwierig werden, sondern traut
Mut
euch mehr.
Mut zur Freiheit ist sogar das, was drin steht. Mut zur Freiheit bei den Verantwortlichen.
Das, ja, genau. Gut, über den Freiheitsbegriff könnten wir jetzt eine eigene Sendung machen. Gehe ich jetzt mal nicht so ein.
Vermintes Terrain gerade, ja.
Ja, ja und die EuGH-Kritik ist ja eine Kritik am Schrems II-Urteil. Das ist ja eine eigene, die kann man ja äußern. Also das ist ja ein datenpolitisches Thema eigentlich fast schon.
Bei dieser Wirtschaftsgeschichte sehe ich zwei Aspekte. Das eine ist, dass die DSGVO, und das war, glaube ich, vielen nicht so klar oder ist eben vielen auch noch nicht so klar, eben auch Wirtschaftsprotektionismus ist. Und auch so gemeint war, Wirtschaftsprotektionismus für europäische Unternehmen ist. Und das merkt man halt an dem Konzept des Drittstaatentransfers und Ähnliches. Und nutzt doch bitte Anbieter in Europa, die in Europa sitzen, die sind auf jeden Fall bevorzugt. Merkt man jetzt aber natürlich auch bei diesem ganzen neuen Digitalstrategie, das ist Hardcore-Wirtschaftsprotektionismus. Vielleicht auch berechtigt, ne? Also das will ich gar nicht in Frage stellen. Hier ist ja eher, glaube ich, eher gemeint, dass die Auslegung zu stark, der DSGVO zu stark verbraucherfreundlich ist und eben die anderen Aspekte. Ich will jetzt gar nicht nochmal auf Wirtschaft eingehen, aber zum Beispiel auch enorm die Forschung beeinträchtigen oder enorm, wir beraten in der Kanzlei KI-Unternehmen und da irgendwie zu gucken, wenn die ihren Korpus trainieren wollen, das ist wirklich brutal schwierig, das einigermaßen datenschutzkonform zu machen, dass der Datenschutz auch bei solchen Bereichen vielleicht ein bisschen nicht so einseitig ausgelegt werden müsste.
Ja, wobei, also auch da Sie den Bitkom genannt haben, die Kritik ja eigentlich meint, man müsse mehr abwägen können zwischen gleichberechtigten Gütern. Und das ist dann ja immer so eine Idee zu sagen, ich habe hier ein Wirtschaftsinteresse und dann habe ich ein privates Interesse und dann wäge ich das ab und dann überwiegt das unternehmerische Interesse gegenüber dem privaten.
Und dann darf
Das
ich das
ist,
Cookie setzen.
dann darf ich das Cookie setzen, genau, weil das natürlich der Kunde auch wahnsinnig möchte mit der personalisierten Werbung. Und das ist natürlich in der Tat, das ist nicht der DSGVO-Ansatz. Also der DSGVO-Ansatz sind ja die Individualrechte, die erstmal zu schützen sind. Also insofern, ich verstehe sozusagen diesen Grundappell und ich glaube auch, wie gesagt, man muss das einbinden. Aber dass der EuGH mehr abwägen muss zwischen auch ökonomischen Interessen bei der Auslegung des Datenschutzgrundrechts, das wäre dann eben wahrscheinlich das zu weitgehende. Und insofern ist ihm diese Gegenüberstellung, das ist zu verbraucherfreundlich, glaube ich, ist schon fast ein Kampfschlagwort, als dass das wirklich real ist.
Also, wenn ich mal sagen darf, ich habe wirklich immer mehr den Eindruck, ich habe das in den letzten Episoden auch schon öfter mal gesagt, man hat sich mit der DSGVO hier ein ganz schönes Einsnest gelegt. Vielleicht war man damit vielleicht, also angemessen an dem, was jetzt heute an Gesetzgebung läuft und mit der Datenstrategie läuft, ist so vieles unvereinbar mit der DSGVO. Ganz einfach, weil sie ja sagen, auch Individualrechte, ne? Also da gibt es ja gar nicht so viel Abwägungsspielraum. Das sind ganz klare Verbote, die da im Raum stehen
Ja.
irgendwie.
Aber
Ja.
dem würde ich vehement widersprechen. Ich glaube,
Okay.
das ist genau der Denkfehler und das ist auch die Schwäche dieser EU-Gesetze. Aus meiner Sicht kann die DSGVO so bleiben, wie sie ist. Und wie eben richtig gesagt wurde, die wird sich weiterentwickeln und durch Rechtsprechung sich europäisch in der Praxis immer mehr vereinheitlichen und auch mehr Klarheit und Rechtssicherheit geben. Aber dann muss es gute formulierte Gesetze geben auf nationaler und europäischer Ebene, die die Ausnahmen definieren. Also ich muss eben ins Gesetz reinschreiben, jetzt ein bisschen platt gesagt, Daten für medizinische Forschung irgendwie können auch ohne Einwilligung in einem Health Space irgendwie verwendet werden, dort anonymisiert werden und Dritten zur Verfügung gestellt werden. Oder Mobilitätsdaten dürfen durch Datenmittler ohne große Schranken gesammelt werden und Forschung und Industrie zur Verfügung gestellt werden. Also es ist wirklich der Gesetzgeber gefordert, die Ausnahmen von der DSGVO rechtsklar zu definieren. Und das ist doch eigentlich das Hauptproblem. Wir haben alte Gesetze, messen dann sozusagen die Rechtslage an der DSGVO und kommen dann zum Schluss, das ist alles irgendwie schwierig und lass es lieber. Und an sich Forschungsdatennutzungsgesetz, Medizindatennutzungsgesetz, Datenmittlerregelung, das ist jetzt wirklich die Aufgabe des dafür Legitimierten, klare Regeln zu sorgen, die Ausnahmen der DSGVO definieren. Das ist genau das, was jetzt passieren muss. Und das hat, würde ich sagen, die EU eigentlich verstanden, aber dann politisch nicht richtig umgesetzt und sich im Grunde nicht getraut zu sagen, beim Data Act irgendwie, damit overrulen wir den DSGVO für diese Fallkonstellation, die wir rechtsklar und sauber beschreiben.
Aber da muss ich jetzt mal fragen. Also ich, ehrlich gesagt, ich stecke, Jörg, du steckst da mehr drin in den Gesetzen als ich im Moment, also in den Entwürfen. Gibt es da irgendwie noch Handlungsspielraum für nationale Gesetzgebung? Oder ist das, gibt es da noch so wie damals in der DSGVO noch verschiedene Öffnungsklauseln, dass man da noch ein bisschen eingreifen kann von Seiten des nationalen Gesetzgebers und eben diese Ausnahmen definieren könnte, die Sie angesprochen haben, Herr Fuchs, dass vielleicht doch noch ein bisschen mehr geht, auch vom DSGVO-Hintergrund?
Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, ehrlich
Okay.
gesagt. Also es sind halt formal, sind es keine Richtlinien, sondern es ist direkt deutsch geltendes Recht. Also man kann, es gibt dann wahrscheinlich immer ein paar Sonderbereiche, wo der jeweilige Gesetzgeber dann auch Sachen regeln kann, so ähnlich wie der DSGVO, wo wir auch das BDSG noch dazu bekommen haben. Aber die großen Grundrichtlinien, die Stoßrichtungen sind natürlich schon festgelegt. Aber heißt natürlich auch dann wieder, mit Öffnungsklauseln zig neue Probleme. Ist das europarechtskonform? Darf ich das? Dürfte der Gesetzgeber das überhaupt? Und. Ne? Also auch das gibt nicht unbedingt mehr Rechtssicherheit, sondern schafft sogar noch Raum für noch mehr Unsicherheit. Aber das wäre es auf beide Art und Weisen. Ne? Also auch wenn ich alles bis zum Ende regeln würde, wäre das genauso, weil einfach ein neuer Bereich hier reguliert wird, der halt extrem, ja, auch das ist extrem progressiv, was hier gemacht wird, muss man wirklich sagen. Das ist wirklich neue Bereiche, also wirklich Neuland. Wir reden gerade davon, dass es einen komplett neuen Rechtsbereich gibt, Datenrecht. Das ist sehr spannend, aber es ist halt alles nicht aufeinander abgestimmt und das wird schlimm werden, weil es einfach auch so viel und so kurz hintereinander ist. Das ist, glaube ich, mein Hauptproblem. Klar, die müssen jetzt was tun, europäisch, und die Stoßrichtung finde ich auch gut und richtig. Aber so ein Tsunami da jetzt loszutreten, der auf eine ohnehin schon von der DSGVO verunsicherte Rechtscommunity trifft, das ist hart.
Ja, wobei man sagen muss, der ist ja nun seit Jahren im Anmarsch. Also das ist ja nun auch Teil der schwachen Wahrnehmung von europäischen politischen Prozessen der deutschen
Ja, aber
Öffentlichkeit, dass sie plötzlich
wer
sagen,
hat denn.
fünf Gesetze,
Nee,
jetzt
sorry, aber
ja.
nee, also das kann ich als Praktiker kann ich nur sagen, nee, das ist eine verzerrte Wahrnehmung, ohne Ihnen das jetzt vorwerfen zu wollen, von Menschen, die Zeit haben, sich mit sowas zu beschäftigen. Das hat man nämlich als Praktiker nicht. Ja, also wenn ich das jetzt nicht für den Artikel geschrieben hätte, hätte ich mich auch frühestens dann mit DSA und Co., gut, das ist jetzt der Fall, beschäftigt, wenn die verabschiedet worden sind, weil vorher bereitet man sich darauf nicht vor. Mangels Zeit. Also kenne niemanden, der das tut.
Aber
Der im
die
Unternehmen jetzt
DSA
zum Beispiel
diskutieren wir
sitzt.
doch
Ne?
seit 3 Jahren. Also ehrlich gesagt, ich habe.
Also
Ja, gut, aber.
die Data Governance Act diskutiert kaum jemand, außer einer
Das
sehr
stimmt.
interessierten
Der ist weit ab
Fachfirma
von der Öffentlichkeit. Das ist,
zum Beispiel.
wird kaum wahrgenommen, dass dieses Gesetz mittlerweile durch ist, ne? Also das finde ich schon interessant. Und da geht es ja immerhin auch um den Austausch von Daten durch Intermediäre zum Beispiel, ne? Also auch um Datenverschiebebahnhöfe quasi. Und es geht um Datenspenden. Also sind schon durchaus relevante Dinge da drin, die uns dann auch alle betreffen werden.
Also beim DSA gebe ich Ihnen recht, der wird groß und breit, weil er natürlich auch enorme politische Auswirkungen hat, diskutiert. Aber diese ganzen anderen
Ja,
Geschichten
stimmt. Ja, vor
sind
allem auch, weil
ziemlich
er
unterm Radar.
verbraucherrechtlich auf jeden Fall interessant ist, weil es um Inhalteregulierung geht. Das heißt,
Ja,
das wird einfach
genau.
jeden auf sozialen Netzwerken direkt betreffen, ne? Und deswegen wird das natürlich auch medial anders aufbereitet. Teilweise auch ein bisschen komisch, finde ich. Also, naja.
Dann, wenn ich noch darf, um die Frage von der
Gerne.
Bleich nochmal aufzugreifen. Ich glaube, dass die Präzisierungsspielräume der Nationalstaaten so gering nicht sind. Also diese Data Governance Act ist natürlich trotz alledem, auch wenn er Sachen schon beschreibt, doch eine relativ abstrakte Regulierung. Und eigentlich wird da viel noch zu tun sein in den nationalen Gesetzen, um das sozusagen auszufüllen. Also insofern glaube ich schon, dass der deutsche Gesetzgeber, auch Ländergesetzgeber teilweise, darauf noch reagieren müssen. Das ist übrigens ganz interessant, wenn Sie sich Koalitionsverträge in Schleswig-Holstein und NRW sich angucken, da wird dann auch schon ganz viel über Datennutzung und Datenzugang gesprochen. Also das ist jetzt als Thema sozusagen da und da werden auch die Ländergesetzgeber wahrscheinlich sich zu verhalten wollen.
Spannend, ja, spannend. Ich habe ja persönlich noch nie erlebt, dass es jemals gelungen ist, technische Themen gesetzgeberisch ordentlich in Bahnen zu lenken und anzustoßen. Ich kann mich noch erinnern, da ging es um 1992 Jahr 2000 habe ich bei Pixelpark Referendariat gemacht und da ging es darum, irgendwie digitale Signaturen gesetzlich vorzugeben und wie grandios das gescheitert ist und wie grandios das die Jahre danach immer gescheitert ist. Ich bin sehr gespannt, ob das gelingt, aber hier ist vielleicht der Wunsch der Wirtschaft auch groß genug, dass das dann tatsächlich funktioniert. Olga, willst du noch was? Sonst hätte ich noch ein anderes spannendes Thema.
Nee, frag du mal bitte weiter.
Wir haben es vorhin schon angesprochen, Stichwort Hardcore-Wirtschaftsregulierung. Wie sieht es denn gerade aus bei den Aufsichtsbehörden mit der Meinung zum US-Datentransfer? Wir zeichnen am Mittwoch auf. Gestern Abend kam ein ziemlicher Knaller hier über Twitter. Es hat die Vergabekammer Baden-Württemberg etwas beschlossen. Ich musste erstmal nachschauen, ehrlich gesagt, was eine Vergabekammer ist. So ganz verstanden habe ich es immer noch nicht, aber es ist kein Gericht, es ist bei irgendeiner Behörde angesiedelt. Man schaut halt, ob die Vergabe öffentlicher Aufträge ordentlich erfolgt ist. Aber die Entscheidung der Vergabekammer werden direkt vom Oberlandesgericht überprüft. Also es ist jetzt auch nichts, was nur im luftleeren Raum ist. Und diese Vergabekammer, wir kennen den Volltext noch nicht. Es gibt eine eher sehr prahlerisch gestaltete Pressemitteilung von der Kanzlei dazu, die sagt, dass, Moment, ich habe es hier, eine datenschutzrechtlich unzulässige Übermittlung von personenbezogenen Daten in ein Drittland, also hier die USA, auch dann vorliegt, wenn der entsprechende Server von einer in der EU ansässigen Gesellschaft betrieben wird, also insbesondere einer Tochterfirma in Europa, die ihrerseits ein Teil eines US-Konzerns ist. Es reiche allein die Möglichkeit aus, dass auf personenbezogene Daten durch die Muttergesellschaft zugegriffen werden kann. Und dies führe zu einer sogenannten, in Anführungszeichen geschrieben, Weitergabe im Sinne der DSGVO. Das steht da, glaube ich, gar nicht drin, DSGVO, Weitergabe. Und zwar unabhängig davon, ob der Zugriff tatsächlich erfolgt. Und man kommt zu dem Ergebnis, dass das grundsätzlich unzulässig ist. Heißt, Datentransfer in die USA wird, glaube ich, auch hier von der niedersächsischen Behörde unter anderem so vertreten, im Moment ist grundsätzlich unzulässig. Wäre ja das Ergebnis von dieser. Also auch wenn man Standardkontraktklauseln, Standardvertragsklauseln hat, auch wenn man zusätzliche technische organisatorische Maßnahmen hat.
Darf ich nochmal ganz kurz ergänzen? Ja. Also ich glaube, hier geht es sogar noch einen Schritt weiter. Es muss ja kein Datentransfer in die USA erfolgen, wenn man jetzt dieser Entscheidung folgt, sondern es reicht ja zum Beispiel, wir wissen ja alle, Amazon zum Beispiel, AWS betreibt extra Server in Deutschland, Google macht das genauso, Microsoft macht das, zumindest Server. Oder sagt, man kann die Daten im europäischen Datenraum lassen, also auf europäischen
Servern. Nicht nur Server, sondern Server von der europäischen Gesellschaft.
Genau, aber das hier, wenn ich das richtig verstanden habe, sagt er die Entscheidung, es reicht, wenn die Amazon-Zentrale, also die Konzernzentrale, theoretische Zugriffsmöglichkeit auf dieses Rechenzentrum in Frankfurt hat, damit die Speicherung der Daten dort nicht mehr erlaubt ist nach DSGVO. Oder habe ich das so hätte ich es jetzt verstanden? Das ist ja eine Meinung, die es schon eine Zeit lang gab. Also es gab ja auch so diese Treuhänder-Modelle von Microsoft zum Beispiel, um genau dieser Problematik zu entgehen, dass der Zugriff der US-Zentrale überhaupt nicht mehr stattfinden kann, theoretisch. Aber Herr Fuchs, das ist schon eine extreme Auslegung, oder? Wenn das Schule machen würde, dann hätten wir noch ein neues Problem.
Ich glaube, also ich bin überrascht, dass Sie das als so extrem empfinden. Ich würde sagen, das ist eigentlich konsequent zu Ende gedacht. Das EuGH-Urteil plus den ETSA-Guidelines. Wenn ich das sozusagen durchexerziere, komme ich zu dem Ergebnis. Also wie praxisnah oder lebensnah, das ist jetzt erstmal eine andere Frage. Aber diese juristische Sicht zu sagen, Datenübermittlung im Sinne der DSGVO liegt auch dann vor, wenn ich aus den USA auf einen europäischen Server zugreifen kann. Und wenn ich das als Tochter eines Mutterkonzerns nicht ausschließen kann oder sogar innerhalb des Konzerns dazu verpflichtet bin, diese Daten zum Beispiel zu Wartungszwecken zugänglich zu machen, dann unterliegt das sozusagen der Logik des Schrems-II-Urteils. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass man zu diesem Schluss kommt. Deswegen gibt es auch die These, dass wenn man ganz sicher sein will, muss dann der europäisches, müssen die Daten auf dem europäischen Server zum Beispiel bei AWS verschlüsselt sein.
Das
Und
sind
die
aber
Schlüssel
zwei,
da,
ja,
ja.
ganz kurz, also es sind zwei unterschiedliche Sachen, die in dieser Entscheidung stecken, die ich interessant finde. Das eine ist, was Sie gerade gesagt haben, das würde ich wahrscheinlich sogar noch unterschreiben. Wobei ich es eher unterschreiben würde, wenn es tatsächlich einen Zugriff gibt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es bei so einem Unternehmen Zugriff gibt, sagen wir mal ehrlich. Also es gibt, glaube ich, wenige, wo das nicht der Fall ist. Also schon aus praktischen Erwägungen. Das andere ist die Frage, und das vertreten die ja wohl ja auch, dass das dann grundsätzlich unzulässig ist. Und das wird teilweise von den Aufsichtsbehörden so hart vertreten, dass im Moment Datenexport in die USA grundsätzlich verboten ist. Und zwar auch, wenn ich SCCs habe mit zusätzlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen. Würden Sie das auch so unterschreiben im Moment? Also bei verschlüsselt ist klar, da sind die Daten nicht mehr personenbezogen. Ist ein Ausnahmefall, klar.
Naja, da wir ja aufsichtsrechtlich keinen risikobasierten Ansatz sozusagen verfolgen, ist es sozusagen faktisch unzulässig, weil die Möglichkeit nachzuweisen, dass kein Risiko besteht, faktisch dem Unternehmen fast nie möglich sein wird. Insofern, also das, was erforderlich wäre, um diesen Datentransfer trotzdem zulässig zu machen, kann realistisch gesehen kaum ein Unternehmen leisten. Und deswegen wäre es, wenn man es so zu Ende denkt, führt es zu einer faktischen Unzulässigkeit. Ich müsste ja sozusagen in der Logik nachweisen können, dass der Zugriff der Geheimdienste auf diese Daten ausgeschlossen ist. Und diesen Nachweis kann ja momentan niemand seriös erbringen.
Haben Sie denn, Sie sind ja auch als Hamburger Datenschutzbeauftragter in der DSK vertreten und Sie haben ja sicher Ihre Ohren auch an, vielleicht auch über den EDSA am Verfahrenstand zu den zum Privacy Shield 2.0 quasi, also zu dem neuen Framework. Ist denn, oder können Sie irgendwie sagen, ist denn da schon was absehbar, weil viele Unternehmen ja jetzt ein bisschen im Regen stehen und darauf warten, wann ein neues Abkommen oder wann eine neue Angemessenheitsbeschluss gegenüber den USA ins Amt stehen
Holger,
könnte.
können wir das nochmal ein bisschen zurückstellen, weil ich glaube, das ist hier schon ein ziemlich heftiger Satz, den Sie gerade gesagt haben, der den meisten Leuten, glaube ich, im Moment nicht so klar ist. Also ich soll als Anwalt und als Justiziar
Ja.
tatsächlich mein Unternehmen erklären, lasst es. Es geht gar nicht mehr. Also auch unabhängig von dem, sorry Holger, dass ich jetzt reingrätsche, aber ich musste noch eine Sekunde drüber nachdenken. Auch dann, wenn ich genau das mache, was der EuGH vorgegeben hat, wenn ich nämlich zusätzliche technische und organisatorische Maßnahmen ergreife, damit die Daten gesichert sind, halbwegs gesichert sind, irgendwie gesichert sind, dann darf ich das nicht. Und nur noch mal nachgefragt, weil das hieße ja, das, was wir hier machen, ginge nicht. Ich kann mein Handy abschalten. Die Folgen können Sie sich ja an einer Hand selber abzählen.
Also die Frage war ja, ist diese Entscheidung der Kammer sowas völlig Absurdes? Deswegen habe ich nur versucht, sozusagen zu skizzieren, welche Denklogik dieser Kammer unterliegt. Und die Denklogik wird von einigen Menschen in der Datenaufsicht vertreten. Irgendwie, das leben wir ja nicht in der Praxis. Also es gibt ja kein einziges deutsches Aufsichtsverfahren momentan, was ein Unternehmen die Datenübermittlung in die USA untersagt. Vielleicht gibt es bald eine irische Entscheidung in dem Kontext. Also wir merken ja, dass wir ich sage das hier auch gerne offen. Wir haben hier eine gewisse Diskrepanz zwischen einer datenschutzrechtlichen juristischen Logik, die, wenn ich sie zu Ende denke, zu dem führt, was wir gerade besprochen haben, und einer Lebensrealität. Und mit dieser Differenz gehen wir ja alle gerade so ein bisschen um. Und deswegen ist es gut, SCCs zu machen und gut, technisch-organisatorische Maßnahmen zu machen und gut zu dokumentieren, wie ich das in meinem Unternehmen organisiere. Und es ist viel, viel besser, als das nicht zu tun. Aber wenn ich sozusagen die Hardcore-Auslegung folge, wird es viele Kollegen europaweit geben, die sagen, hilft trotzdem nichts. Dass es keine Aufsichtspraxis gibt, die das so durchsetzt, muss man sagen, Gott sei Dank. Aber von der Dogmatik her, ist der Schluss nicht weit fernliegend.
Also.
Ich mache jetzt was sehr Gefährliches das ist ja auch okay, so ein Podcast. Also ich glaube, man muss ganz ehrlich sagen, es gibt eine dogmatische datenschutzrechtliche Linie, die ist auch juristisch plausibel, aber hält eigentlich einem Wirklichkeitstest nicht stand. Und deswegen muss man, glaube ich, offen sagen, dass wir etwas nicht aufsichtlich nachvollziehen, was wir ganz theoretisch könnten. Und das VK macht das jetzt gerade das erste Mal.
Okay.
Also,
Schön,
soweit
dass
war
Sie das mal
meine.
so offen sagen, muss ich wirklich sagen. Ja, das ist der Elefant, der im Raum steht, ne? Das ist
Genau,
ja alles. Ja. Ja.
deswegen alles,
Aber
was man tut, ist gut, aber genau, ganz zu Ende gedacht, bleibt immer eine Lücke.
dann komme ich jetzt nochmal zurück zu meiner Frage von vorhin, weil die sich ja im Grunde genommen da anschließt, ne? Es geht ja darum, dass wir im Moment diese unhaltbare Situation haben, vor der, die jetzt hier gerade diskutiert wurde. De facto, wenn man es ganz dogmatisch auslegt, sagen Sie, Herr Fuchs, im Moment ist eigentlich der Datentransfer in die USA gar nicht möglich. Es gibt keinen Angemessenheitsbeschluss. Es gibt den Schrems, gibt das Schrems II-Urteil, das das quasi verunmöglicht. Dann Jörg, wir hatten mal über Schrems II in einer der vorherigen Episoden gesprochen. Es gab ja, glaube ich, diese Geschichte, dass es gibt ja die neuen SECs und im Zusammenhang mit den SECs werden die Unternehmen ja jetzt bald, glaube ich, verdonnert, dann auch noch diese Transfer Impact Assessments zu machen. Das
Das
heißt,
müssen
die
Sie jetzt
sollen,
schon.
also müssen sogar jetzt schon, ja. Also das heißt, die müssen quasi noch so eine Risikoabschätzung machen, glaube ich, oder sowas und gucken, inwieweit ist dieser oder wäre dieser Datentransfer noch tragbar, so im Sinne der DSGVO, wenn ich es richtig verstanden habe. Und deswegen ist ja diese Dringlichkeit der Frage, die ich vorhin gestellt habe, nochmal im Raum. Wann könnte es denn soweit sein, dass man sich mit oder dass die Kommission sich zu einer neuen Entscheidung bemüßigt fühlt? Also
Wissen Sie da Dinge, die wir nicht wissen?
genau, das ist die Frage.
Ich glaube, das wäre vermessen. Es war jetzt kürzlich in Amsterdam so ein Treffen auch von amerikanischen Anwälten im Datenschutz. Da war so ein bisschen das Gefühl, also eher Jahresende, bis was kommt aus den USA und dann kommt ja dieser ganze Prozess mit dem Angemessenheitsbeschluss, würde dann noch mal ein bisschen dauern. Also ich glaube, diese Hoffnung, dass es in diesem Jahr den Angemessenheitsbeschluss gibt, die ist, glaube ich, etwas geschwunden und deswegen war jetzt der letzte Stand, war es eher erstes Quartal nächstes Jahr. Aber ich glaube, im Grunde weiß das keiner. Ich
Okay,
weiß es
das
nicht.
heißt, die Unternehmen hängen weiter in der Luft und
Hängen
aber
beide in der Luft.
sind. Sie glauben schon, dass es kommt. Grundsätzlich. Die Frage ist nur,
Irgendwas wird
wann.
kommen, ja, glaube ich, ja. Ja. Ich glaube, dass es einen amerikanischen Akt geben wird, welcher Rechtsqualität auch immer, und dass die Kommission dann wahrscheinlich auch zu Recht versuchen
Prüft.
wird, das zu prüfen und dann auch wahrscheinlich zum Angemessenheitsbeschluss kommen
Ich
wird.
glaube, sehr, sehr gutwillig prüft, könnte ich mir vorstellen. Ja.
Ich gehöre ja auch zu denen, wegen des gerade Gesagten. Ich hoffe ja auch, dass das klappt. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das wird ohnehin dann in einem Schrems-3-Verfahren vor dem EuGH scheitern, weil viele Probleme, die wir haben, sich lösen würden, wenn man so einen Beschluss hätte.
Ja, vor allem Rechtsunsicherheit, ne?
So
Also ich meine,
einfach.
ich denke ich wieder an diesen FAZ-Artikel, dass man sich da beschwert, dass die Warenwirtschaft, die Datenwirtschaft nicht richtig in die Gänge kommt. Aber ich meine, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor davon. Ich meine, die Diskussion haben wir jetzt gerade hier in a nutshell gesehen, ne? Dass wenn Sie sagen, wir könnten als Behörden, wenn wir ganz dogmatisch wären, quasi könnten wir jetzt loslegen mit Verfahren, ne? Also, aber wir machen es halt nicht, weil wir halt uns auch in so einem Raum bewegen, wo noch viel ansteht, also wo jetzt vielleicht ein neues Abkommen kommt.
Ja, wobei, wenn ich darf, wir sind ja an dem, ich bin ja relativ nah dran, sozusagen auch in der Praxis bei dem Thema. Wir haben ja als Taskforce einiger Behörden in Deutschland große Unternehmen angeschrieben nach der Schrems II-Entscheidung, auch in Hamburg. Und die Lage ist schon, das ist schon sehr erstaunlich. Also, auch mal was Lobendes zu sagen, also große Hamburger Unternehmen haben auch die Schrems-II-Entscheidung schon sehr genutzt, um ihre internen Abläufe nochmal zu optimieren und zu gucken, was mache ich eigentlich, welche Cloud nutze ich, welche Dienste nutze ich, wo kann ich Datentransfer in die USA vermeiden, sind meine SECs gut genug. Also der Befund ist nicht sozusagen, es gibt ein großes Chaos und wir gucken weg, sondern die innere Compliance, jetzt mal ein bisschen platt gesagt, der deutschen Wirtschaft ist schon ziemlich hoch. So wie wir das wahrnehmen. Also es gibt auch den Grund, dass es keine Verfahren gibt, weil man das Bemühen merkt, der Schrems-II-Rechtsprechung so gut wie möglich nachzukommen. Und dann wäre das auch albern, da ordnungsrechtlich zu reagieren. Aber wie gesagt, wenn ich harte Lehre durchziehen würde, hätte ich Fälle. Ja.
Aber dann können wir festhalten, dass
Ganz,
Jörg, ich
ganz
glaube, das,
praktisch.
Jörg, ich glaube, das kannst du auch nachvollziehen. Das wollte ich nur noch kurz sagen.
Ja.
Also Schrems 2, sagt Herr Fuchs, hat dazu geführt, dass mehr Compliance in die Unternehmens eingezogen wurde
Absolut.
und dass tatsächlich weniger Daten in die USA abfließen, unberechtigterweise.
Es gibt ganz interessante Effekte. Es gibt so weltweite, also was mache ich, als weltweiter Konzern habe ich ja das Thema virulent. Ich weiß zum Beispiel von einem großen Konzern, dass die ihr weltweites Recruiting von Indien nach Deutschland, also in diesem Fall nach Deutschland, also nach Europa gelegt haben, weil das einfacher ist, Daten nach Europa zu transferieren, als aus Europa nach Indien. Also insofern hat das schon Prozessveränderungen nach sich, mit sich gebracht, die jetzt auch teilweise positiv zu bewerten sind.
Also das kann ich mit meinen Beobachtungen durchaus auch belegen. Schwierig wird es nur halt dann, wenn man an irgendeinen Punkt kommt, wo es in Europa halt keine vergleichbare
Genau.
Technik gibt, ne? Also es gibt eben keine vergleichbaren Cloud-Lösungen in Europa im Moment. Ab einer bestimmten Größe ist das, was mir zumindest Unternehmen sagen, habe ich keine Wahl mehr. Und dann wird es halt extrem schwierig. Oder es gibt nur, kann man versuchen, ein anderes Handybetriebssystem zu finden, was nicht amerikanisch ist. So, ne? Also da wird es dann einfach sehr, sehr schwierig. Eine ganz praktische Frage im Hinblick auf eine beratende Datenschutzbehörde. Was sage ich denn, wenn jetzt jemand zu mir kommt und oder zu Ihnen kommt und sagt, wie mache ich es eigentlich? Am 27.12. müsste ich die alten Standard-SCCs ersetzen durch die neuen. Mache ich das noch oder warte ich auf das neue Privacy-Haber?
Ich würde es noch machen. Die Zeitschiene ist zu unsicher. Die Beständigkeit dessen, was da kommt, ist zu unsicher. Die Möglichkeit, dass es vom Gericht wieder aufgehoben wird, ist nicht auszuschließen. Also ich glaube, es ist klüger, das zu tun, als auf irgendwas zu hoffen. Aber es ist eine
Okay.
Abwägungsfrage.
Jörg wiegelt mit dem Kopf.
Nee, ja, das sehe ich grundsätzlich auch so. Aber wenn ich jetzt gerade höre, dass es eh unnötig ist, weil es eh keine rechtliche
Ja, das habe ich nicht gehört.
US-Datentransfer.
Das haben
Nein,
nämlich
wir haben
sehr
gesagt, es ist besser als nichts.
viel besser als nichts.
Ja, das habe ich auch so verstanden. Ja, das würde ich auch auf jeden Fall so sagen, klar. Ja, ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen einem Bußgeld und einer Verwarnung oder sowas
Oder ein Hinweis, ja,
im
genau.
Leben. Ja, genau.
Absolut. Ja. Ziemlich genau, würde ich sogar sagen, ja.
Ich würde sagen, dass wir langsam zu Ende kommen. Herr Fuchs, ich habe noch eine Frage, so perspektivisch gesehen. Herr Kaspar war ja lang im Amt, ne? Waren, glaube ich, 12 Jahre, wenn mich alles täuscht. Die Legislatur ist 6 Jahre, ne, bei Ihnen, also die, ne? Jetzt anhand der Erfahrung der ersten 7 Monate im Amt, können Sie sich vorstellen, noch mal
Macht's
6 Jahre dran zu
Spaß?
hängen?
Ist auch vielleicht eine ganz spannende
Ich frage
Frage.
auch deshalb, weil die 5 neuen Acts, von denen wir gesprochen haben, deren Impact würden Sie ja dann noch voll mitkriegen, wenn Sie dann mal noch 6 Jahre dranhängen würden.
Also, das ist ja eine Frage zur privaten Lebensführung. Da habe ich noch, so weit gucke ich für mich persönlich nicht voraus. Dass das Thema in noch länger als 5 Jahre spannend wird und dass man auch in 10 Jahren in so einem Podcast über hochinteressante datenpolitische und datenschutzrechtliche Fragen diskutieren kann, da bin ich sicher. Also sozusagen von der Attraktivität und Bedeutung ja auch des Themas, würde ich viel dafür sprechen, weiterzumachen, denn meine Kernthese ist ja, Digitalisierung beginnt gerade erst. Also eigentlich fangen wir jetzt ja
In
alle jetzt an,
Deutschland.
in Deutschland vor allen Dingen und da auch im öffentlichen Sektor. Wir werden übrigens, wenn ich das zum Schluss noch sagen darf, glaube ich, als Aufsichtsbehörden wieder viel mehr mit dem Staat zu tun haben. Die letzten 4 Jahre waren ja eher sozusagen wirtschaftsorientiert, aber ich glaube, die Frage, was macht der Staat mit Daten? Also auch Stichwort Polizei, Palantir, Sicherheitsgesetz und ähnliches, das wird wieder eine stärkere Rolle spielen. Also insofern glaube ich nicht, dass mir langweilig wird, auch nicht in 5 Jahren.
Und wir können uns Herrn Fuchs als glücklichen Datenschutzbeauftragten vorstellen. Also macht das Spaß? Das wäre einfach mal so eine Frage.
Nicht nur, aber überwiegend.
Okay, ja, das ist doch eine schöne Antwort.
Nein, das Thema macht Spaß, aber die Praxis ist natürlich gelegentlich mühsam.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Gut, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Herr Fuchs. Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Für Ihre Zeit. Vielen Dank dafür.
Ich habe
Ja,
zu
und
danken.
danke,
Das
danke
war
auch für Ihre Ehrlichkeit, weil das ist schon, wissen wir zu schätzen. Und sollte vielleicht auch mal häufiger von Datenschutzbeauftragten kommen, dass man so nicht so unverwundbar und allmächtig ist. Das fand ich sehr angenehm. Vielen Dank dafür.
Ich danke für das gute Gespräch. Hat Spaß gemacht und ich glaube, das war eine schöne Tour d'Horizon von wirklich wichtigen
Einmal
Themen.
durch die Bank.
Genau. Dankeschön.
Gut, ich muss noch ganz kurz ein bisschen Housekeeping machen und auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinweisen. Die meisten Hörerinnen und Hörer werden sie kennen. Man findet uns im Web unter ct.de/Auslegungssache. Per Mail erreicht man uns unter auslegungssache@ct.de. Wir planen momentan, Jörg, glaube ich, keine Sommerpause. Es könnte sein, dass vielleicht mal eine Folge noch ausfällt, aber da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Wahrscheinlich senden wir durch die nächsten 14 und übernächsten 14 Tage weiter. Wir gucken mal. Also, das ist geplant, Jörg, oder? Denke ich mal.
Also die übernächste haben wir schon fest, bei der nächsten wissen wir noch nicht so genau.
Ja, aber kriegen wir
Aber
hin.
ja, genau.
Fein, alles klar. Dann nochmal vielen Dank, Herr Fuchs.
Sehr
Und wir
gerne.
schließen, wie immer, mit dem obligatorischen
Mit
Schützt eure
eure
Daten.
Daten.
Ich
Bis
wünsche euch
denn.
einen
Tschüss.
schönen Sommer.
Ciao.
Genau. Ciao.